weiter. Einen schönen guten Abend. Ich bin auch sehr überrascht, wie viele Menschen sich für das Thema des Freihandels interessieren, für den Markt, wo doch der ehemalige Präsident der EU-Kommission Jacques Delors gesagt hat, die Europäer können eigentlich nicht mit einem freien Markt gut auskommen. You cannot fall in love with the common market. Das heißt, die Ökonomie ist etwas nicht für das Gefühl, sondern vielleicht für den Verstand von einigen, nicht von allen, aber immer was für den Geldbeutel. Und Geld ist und macht sinnlich. Und deswegen interessiert man sich natürlich dafür, was mit dem Geld interessiert. Und dann interessiert man sich natürlich auch dafür, wie dieses Geld auf den Weltmärkten reguliert wird und wie dies im Handelsbereich dann auch wirkt. Und vielleicht ist das auch mit einer Erklärung für das große Interesse an diesen seltsamen Kürzeln TTIP, CETA und so weiter, mit denen ja nicht alle etwas anfangen können. Wir werden dann im Laufe dieses Vortrags sehen, worum es dabei eigentlich geht. Zunächst einmal geht es um Freihandel. Und zwar um Freihandel, wie er im 18. Jahrhundert im späten 18. Jahrhundert Wirklichkeit geworden ist, auch wenn natürlich über den Freihandel schon vorher im 17. Jahrhundert geredet wurde. Aber als historisches Projekt wurde er eigentlich erst wirklich im 18. Jahrhundert. Und dieser Freihandel versprach also allen Menschen und allen Völkern, die an einer Freihandelsordnung teilnehmen, nicht nur mehr Handel, warum denn mehr Handel, wenn da nicht etwas herauskommt, sondern aufgrund des Handels, der da vermehrt gesteigert wird, das Volumen und vielleicht auch die qualitative Zusammensetzung dieses Handels, einen Zuwachs von Arbeitsteilung, eine Vertiefung der Arbeitsteilung, mit der Vertiefung der Arbeitsteilung auch Kostenvorteile, weil sich diejenigen auf die Dinge konzentrieren und spezialisieren können, wo sie einen bestimmten Vorteil haben. Die einzelnen Nationen, aber auch einzelne Unternehmen können da Vorteile einsammeln. Und wenn sie dann die Vorteile einsammeln und in der vertieften Arbeitsteilung diese allen zugutekommen lassen, dann steigt auch die Arbeitsproduktivität. Das heißt, pro Nase wird mehr produziert und wenn dies dann der Fall ist und sich verallgemeinert, dann steigt auch das Sozialprodukt pro Kopf und auch insgesamt. Und das ist dann die Steigerung des Wohlstands der Nationen. Und manche werden sich vielleicht daran erinnern, dass das Hauptwerk von Adam Smith, dem ersten großen Vertreter der Freihandelsidee, in The Wealth of Nations, vom Wohlstand der Nationen betitelt ist. Also ein Vorteil, der sich aus dem freien Handel ergibt und alle sind zufrieden. Win-win. Man kann nur gewinnen, niemand wird dadurch verlieren. Und deshalb ist dieser Freihandel und die Idee des Freihandels fast zu einer Ideologie geworden, der die Ökonomen insbesondere verpflichtet sind. Denn auf der Homepage der Welthandelsorganisation findet man die Aussage, das Gesetz der komparativen Kostenvorteile, das ist aufgestellt worden von einem anderen großen Ökonomen, nicht von Adam Smith, sondern von David Ricardo, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Dieses Gesetz der komparativen Kostenvorteile ist für sich genommen die wirkmächtigste Erkenntnis der Ökonomie oder auf Englisch the single most powerful insight into economics. Und das hat sich bis heute weiter so gehalten. Das ist sozusagen die Begründung für eine Freihandelsordnung auch heutzutage noch immer, denn es steht, wie ich gesagt habe, auf der Homepage der WTO, die im Jahre 1995 gebildet worden ist, also sehr aktuell immer noch ist. Und wenn Sie den Sachverständigenrat und dessen Gutachten anschauen, dann wird eben auch das Lob des Freihandels aus sehr vielen seiner Gutachten entgegentönen. Freihandel ist also etwas Wunderbares, so sagt es die Ökonomie, so sagen es die Vertreter der Welthandelsorganisation, so sagen es die Vertreter der einzelnen Nationalstaaten, die sich jetzt heransetzen, neben der Welthandelsorganisation noch zusätzliche Abkommen auszuarbeiten, mit denen der Freihandel auf globaler Ebene reguliert werden soll. Entschuldigung. Die Idee des Freihandels ist also dominant. Überall, nicht nur in der Ökonomie als Theorie, nicht nur an den Universitäten, sondern auch in den Medien, auch in den politischen Stellungnahmen. Und diese Freihandelsordnung entsteht dadurch, dass also die Märkte liberalisiert werden. Nun könnte man sagen, die Märkte sind ja schon liberalisiert oder sind liberal, sind sehr frei, jedenfalls in unserer heutigen Welt, das ist auch vollkommen richtig. Und deswegen wird auch immer wieder betont, ja, wenn es um liberale, um freie Märkte geht, dann können wir eigentlich gar nicht mehr viel mit der Liberalisierung anfangen, denn die Zölle sind schon fast bei Null zwischen den USA und der Europäischen Union. Wie soll man dann noch weiter Zölle reduzieren? Und auch die nicht zollmäßigen, die nicht tarifären Handelshemmnisse sind fast abgebaut, fast vollständig beseitigt. Wie soll man dann noch weiter liberalisieren? Wir haben eine Freihandelsordnung bereits. Aber es kommt noch hinzu die Deregulierung. Die Deregulierung von nationalstaatlichen Regelsystemen, der Arbeit, der Arbeitsverhältnisse, des Umweltschutzes, der technischen Bestimmungen, der Normen, des Lizenzwesens und so weiter. Das kann man alles noch deregulieren. Da kann man vor allen Dingen, wenn man nicht unbedingt deregulieren will, die Regeln, die in den einzelnen Regionen eines Freihandelsgebietes bestehen, dann eben harmonisieren, aufeinander beziehen, abstimmen, sodass also jemand, ein Unternehmen, das in den USA bestimmte Regeln zu befolgen hat, keine anderen Regeln berücksichtigen muss als die, die es in den USA auch schon befolgt, wenn es sich nach Europa ausweitet, also beispielsweise in Deutschland investiert. Also diese Art von Deregulierung kann man natürlich durchführen und darum dreht sich ein ganz großer Teil der Verhandlungen im Rahmen des TTIP, des Transatlantic Trade and Investment Partnership Systems, von dem hier auch die Rede ist. Neben der Deregulierung und der Liberalisierung ist ein drittes Prinzip von Bedeutung, das ist die Privatisierung. Und das verschiebt natürlich das Verhältnis von öffentlich und privat, wenn man privatisiert, wenn man öffentliche Güter also in private Güter verwandelt, wenn man also die Deutsche Bahn AG schafft, indem man die Deutsche Bundesbahn, ein öffentliches Unternehmen, eben formell zumindest privatisiert. Und dafür gibt es tausend Beispiele, überall. Bei der Wasserversorgung, bei dem Straßenverkehr, im Rentensystem, bei der Altersversorgung. Überall sind da Gelegenheiten der Privatisierung von öffentlichen Gütern. Und das wird mit Werbe betrieben. Und darum dreht sich ein ganz großer Teil der Auseinandersetzungen zwischen den USA und Europa innerhalb des TTIP und darüber hinaus. Und das war auch immer schon das Thema bei den Liberalisierungsanstrengungen der 90er Jahre, auch vorher schon der 80er Jahre, denn wir müssen eines immer sehen, TTIP ist zwar seit 2013 das Thema, aber es gab diese Liberalisierungsanstrengungen und Deregulierungsanstrengungen und Privatisierungsanstrengungen auch schon vorher, nicht im Rahmen eines TTIP, das war noch nicht existent, aber im Rahmen der Welthandelsordnung und vor der Welthandelsordnung, die 1995 geschaffen worden ist, im Rahmen des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, das 1947 bereits geschaffen worden ist und in dessen Rahmen dann diese Liberalisierung und Deregulierung auch zum politischen Prinzip geworden ist. Das hat also eine jahrzehntelange Geschichte seit eigentlich der Nachkriegszeit, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seit der Entstehung der Weltwirtschafts- und Welthandels- und Weltwährungsordnung der Nachkriegszeit, in der wir immer noch mehr oder weniger jedenfalls leben und in der wir jetzt noch mal weitere Schritte der Deregulierung und Liberalisierung im Rahmen des TTIP in Angriff nehmen. Also eine lange Geschichte und deswegen kann man sich auch auf lange Erfahrungen stützen und berufen. Und nun soll dies aber noch weitergeführt werden, aus welchen Gründen, das werden wir dann später noch sehen. Es kommt aber noch hinzu, dass zu einer Welthandelsordnung, zu einer freien Marktwirtschaft auf globaler Ebene auch so etwas wie Nähe gehört. Denn wenn diese Nähe nicht da ist, dann kommt es nicht unbedingt zu Außenhandel auf der Basis von gleichen Bedingungen. Denn wenn die geografischen Bedingungen, die politischen Verhältnisse, die ökonomischen Umstände alle unterschiedlich sind, dann wird man nicht unbedingt in Handelsbeziehungen eintreten. Man muss also diese Nähe technisch und politisch und ökonomisch und regulatorisch eigentlich herstellen. Und dazu gehört eine entsprechende materielle und institutionelle Infrastruktur, habe ich hier vermerkt, durch den Abbau von Handelshemmnissen. Dazu gehört aber auch die sogenannte Kompression von Raum und Zeit, das heißt auch die Veränderung der Naturbedingungen des Wirtschaftens, und das hat natürlich ökologische Auswirkungen. Es hat Auswirkungen, wenn große Brücken über Meerengen geschlagen werden, um den Handel zu erleichtern. Es hat Auswirkungen, wenn wir Autobahnen über ganze Kontinente ziehen, ökologische Auswirkungen. Und es hat Auswirkungen selbstverständlich, wenn wir den maritimen Transport auf Container umstellen, dann wird auch dies zu einem Vehikel der Globalisierung und der Herstellung einer Freihandelsordnung. Natur und Gesellschaft müssen also für den Freihandel hergerichtet werden. Es ist nicht so, dass die Welt für den Freihandel vom lieben Gott im Schöpfungsakt schon geschaffen worden wäre. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern sie wird von den Menschen eben zu einer Freihandelsordnung gemacht, auch durch die Umgestaltung der Naturbedingungen von Wirtschaft und von Leben und Arbeit innerhalb der beteiligten Gesellschaft. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass die Freihandelsidee Ende des 18. Jahrhunderts aufkommt, zur gleichen Zeit, als die industrielle Revolution die Wirtschaftsbedingungen in den entwickelten Ländern Europas zunächst, aber dann davon Ausgang nehmend, in aller Welt verändert hatte. Das gehört zusammen, industrielle Revolution und Freihandel. Das muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Man muss aber etwas anderes auch noch ganz deutlich sagen. Freihandel, so habe ich den Vortrag begonnen, und das war das, was bei Adam Smith und David Ricardo und bei den Freihandelsvertretern auch heutzutage bei der WTO und deren Repräsentanten immer noch zu finden ist, dient der Steigerung des Wohlstands der Nation. Dazu ist es aber sinnvoll, einen Blick in das wichtigste Werk zur Freihandelstheorie bei David Ricardo zu werfen. David Ricardo, ein großer britischer Ökonom, der im Jahre 1817 sein Hauptwerk über den Reichtum der Nationen und die Verteilung dieses Reichtums geschrieben hatte, der sagte nämlich ganz eindeutig, es geht eigentlich bei diesem freien Handel weniger um den Wohlstand der Nationen als um die Steigerung der Profitabilität des Kapitals. Er hat, ich habe das jetzt mal zitiert, das hat so ausgedrückt, dass es eigentlich darauf ankommt, die Profitrate für die Unternehmen möglichst hoch zu halten, denn die Profitrate ist verantwortlich für Investitionen und Investitionen schaffen Arbeitsplätze und den Wohlstand der Nationen, aber notwendig ist dazu, die Profitrate zu steigern. Aber diese kann man niemals steigern, so seine These, die nicht unbedingt hundertprozentig richtig ist, die ist auch kritisiert worden. Sie kann aber niemals gesteigert werden auf Dauer, wenn nicht also die Löhne gesenkt werden. Das muss nicht bedeuten, dass die Leute weniger zu essen haben oder einen schlechteren Lebensstandard haben. Sie müssen vielmehr eine Senkung der Löhne in Kauf nehmen, wenn die notwendigen Lebensmittel, für die Löhne ausgegeben werden, billiger werden. Und dafür muss man sorgen. Und dafür kann man sorgen, indem man entweder die Technik verändert und verbessert, um die Produktionskosten zu senken, oder und indem man eben auf den Außenhandel zurückgreift und im Außenhandel dann diejenigen Produzenten einbezieht und diejenigen Waren dann in die Lebensbedingungen der Arbeitenden eingehen lässt, die also billiger werden, die also kostengünstiger herstellen können, die also dafür sorgen, dass die Löhne weniger stark auf die Profite drücken. Und deshalb, so schlussfolgert dann eben Ricardo, ist der Außenhandel außerordentlich günstig für ein Land. Und das ist eine Stellungnahme, die eigentlich heute immer noch in anderen Worten hinter der Begründung für den Außenhandel als ein günstiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung, für Wachstum und Beschäftigung dann zu finden ist. Die Folge ist, wenn der Außenhandel also zunimmt, dass die Spezialisierung in der internationalen Arbeitsteilung zugunsten der Waren stattfindet, wo ein Standort über Kostenvorteile verfügt, aber es muss eine weitere Bedingung auch noch erfüllt werden, nämlich diese Kostenvorteile müssen bei der Produktion von Waren dann eben realisiert werden, die in die Lebenshaltung der Arbeitenden eingeht, weil nur so dann auf der anderen Seite in der Verteilung die Profite des Kapitals gesteigert werden können. Das ist also ziemlich deutlich bei David Ricardo, der das dann also auch noch weiter begründete. Und zur Begründung ist dann in die Ökonomietheorie eingegangen und wenn Sie sich mit Stellungnahmen beschäftigen, werden Sie sehr häufig in der einen oder anderen abgewandelten Weise das gleiche Argument immer wieder finden für den Außenhandel, dass eben Spezialisierung dazu führt, dass die Kosten der Produktion gesenkt werden können und wenn diese Kosten gesenkt werden für Lohngüter, wie man diese nennt, dann steigt auch die Profitabilität und mit der Profitabilität die Investitionen, mit den Investitionen das Wachstum, mit dem Wachstum die Beschäftigung und so weiter und so weiter. Wir kennen das Argument alle aus unseren Debatten anlässlich der Veröffentlichung in der Tagespresse. Aber darin sind auch einige Gefahren enthalten in einer solchen Argumentation oder in einem solchen Mechanismus, wenn man den in Gang setzt. Denn ein Land kann sich zum Beispiel spezialisieren auf ein Produkt, das keine großen Chancen für weitere Entwicklung aufwirft. David Ricardo selbst benutzt ein Beispiel. Zwei Länder, England und Portugal, sind seine Beispielländer, produzieren zwei Produkte, Tuch, ein Industrieprodukt zu jener Zeit, auch heute noch, und Wein, ein landwirtschaftliches Produkt. Und wenn man das so sich entfalten lässt, wird sich dann irgendwann herausstellen, dass auch wenn Portugal beispielsweise bei der Produktion beider Güter Vorzüge und Vorteile aufweist, billiger ist, dennoch es günstig ist zu tauschen, denn es könnte ja sein, dass Portugal seinen Wein gegen so viel Tuch austauscht, das aus England kommt, dass es also mit dem mit der Konzentration seiner Produktion auf Wein noch mehr Tuch kaufen kann und mehr herausbekommt, als wenn Portugal sein Tuch selbst produzieren würde. Wenn die Austauschverhältnisse nämlich zwischen den Arbeitskosten für Tuch und der Arbeit, die aufgewendet werden muss, um Wein zu produzieren, unterschiedlich sind, dann lohnt sich ein Austausch, dann lohnt sich also ein internationaler Warenhandel, auch dann, wenn ein Land absolute Kostenvorteile bei allen Produkten besitzt, auch wenn sie komparativ, also im Vergleich zueinander, unterschiedlich sind, dann lohnt sich allemal der Austausch und die Spezialisierung. Und so kommt es dann auch, aber die Spezialisierung führt in eine Sackgasse. Denn auf der Industrieproduktion oder für die Tuchproduktion braucht man Maschinen. Maschinen werden in Industriebranchen hergestellt. Die werden dann entwickelt, wenn man Tuch produziert. Aber die Weinproduktion, die verlangt keine große industrielle Investition. Den Wein kann man pflücken und dann also kältern und dann also allenfalls noch ein paar Jahre liegen lassen und so weiter, aber dazu braucht man keine große Maschinerie. Und so kann es sein, dass eine Spezialisierung eintritt, in der ein Land sich also als Industrienation dann wiederfindet und eine Entwicklungsbahn einschlägt, die zu hohen Wachstumsraten und zu überlegener Produktivität führt und das andere Land eben zurückbleibt. So entsteht also eine Arbeitsteilung innerhalb der Welt auf der Basis des Freihandels, die außerordentlich ungut ist für die weitere Entwicklung der Nationen. Und dann muss man sagen, es zählt dann nicht mehr nur der Wohlstand der Nationen zum Zeitpunkt A, sondern auch die Entwicklungsrichtung, die Entwicklungsbahn und die Entwicklungsdynamik vom Zeitpunkt X zum Zeitpunkt Y in den verschiedenen am Welthandel beteiligten Nationen. Und ganz genau waren dann Überlegungen, die also sehr früh im 19. Jahrhundert bereits eine Rolle spielten, etwa bei dem deutschen Ökonomen Friedrich List, der also gegen die Lehre des Freihandels, gegen die Schule, die ja die Freihandelstheorie abschätzig bezeichnet hatte, eine Theorie entwickelte, die davon ausging, dass die produktiven Kräfte im Land, und zwar durch staatliche aktive Interventionen, geschützt werden sollten und entwickelt werden sollten. Dazu muss man aber auch temporäre Schutzzölle einführen, also vom Freihandel sich verabschieden, um Entwicklung anzuregen. Und man muss die Produktivkräfte dann eben durch Technologietransfer, durch aktive Entwicklungsmaßnahme und durch Bildung und Ausbildung verbessern, um mithalten zu können mit den Freihändlern. Und Friedrich List war es dann auch, der sagte, die Schule, also die Freihandelstheorie, ist vielleicht gut für bereits entwickelte Ökonomien, aber sie ist sehr schädlich und bringt gar nichts für Ökonomien, die auf dem Wege der Entwicklung sich befinden und sich entwickeln müssen. Und hier knüpfen natürlich so moderne Theorien auch an, die Entwicklungstheorie, moderne Außenwirtschaftstheorie und so weiter, die werden davon dann erfasst. Ein anderes Argument kam später dann noch auf, von einem Wirtschaftshistoriker, der im Jahre 1944 ein Buch über die große Transformation im 18. und 19. Jahrhundert in England geschrieben hat. Und er sagte, das war eigentlich gar kein Übergang Ende des 18. Jahrhunderts zu einer Freihandelsordnung, sondern die Märkte haben sich aus der Gesellschaft entbettet. Er benutzte den Begriff der Entbettung. Sie haben sich daher herausgelöst. Das war nicht immer so. Entbettete Märkte oder Märkte, die keine Rücksicht auf die Gesellschaft nahmen, das war eine Träne im Ozean über die Gesamtheit der Menschheitsgeschichte, schrieb er. Und erst seit dem 18. Jahrhundert, vielleicht dem 17. Jahrhundert fing es schon an, da werden die Märkte immer mächtiger gegenüber der Gesellschaft, sie entbetten sich aus der Gesellschaft und wirken wie Sachzwänge auf die Gesellschaften zurück. Und das ist sehr schädlich, so führt er aus, für schutzbedürftige Waren. Und es gibt schutzbedürftige Waren. Denn wenn ich die Arbeitskraft auf den Arbeitsmarkt werfe und sie zwinge, sich als Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen, dann werden diese Märkte, die aus der Gesellschaft entdeckt sind, sich verhalten wie, das ist auch sein Begriff, wie Satansmühlen. Man wird dabei kaputt gemacht, auf Deutsch gesagt. Und deswegen braucht man dann eben auch auf solchen Märkten für die schutzbedürftigen Waren entsprechende Gegenbewegungen. Die Arbeiterbewegung ist entstanden als Gegenbewegung gegen die Entwicklung von Arbeitsmarkt und Sozialsystemen und dergleichen mehr. Und hat Schutzmechanismen dann eingezogen, hat dafür gekämpft, hat viel Blut vergossen dafür, dass also so etwas wie ein Sozialstaat dann entsteht. Und das Gleiche kann man feststellen, wenn auch mit Zeitverzögerung und mit großen Unterschieden bei einer anderen Ware, die auf die Märkte geworfen wird, nämlich Naturparzellen, die auch auf die Märkte geworfen werden, Grundstücke und dergleichen mehr. Auch das bedarf dann der Regulation. Auch das bedarf des Schutzes und dafür ist dann auch der Umweltschutz, sind Umweltschutzbewegungen, ist die Ökologiebewegung heute entstanden. Und da fügt hinzu, es gibt noch eine Ware, die des Schutzes bedarf und das ist das Geld. Oder vielmehr auf internationalen Märkten das Geld als Währung. Diese Währung kann nur verteidigt werden, auch durch politische Regulation. Und diese politische Regulation muss dann eben gewährleistet werden, dadurch, dass eben auch entsprechende Institutionen gebildet werden und mit entsprechender Macht ausgestattet werden, also Zentralbanken und Regierungen. Und es ist sicherlich nicht der Zufall, dass die Zentralbanken, die wir heute für selbstverständlich und für Gottesgeschöpfe halten und sie auch entsprechend verehren, dass diese Zentralbanken eigentlich überall in der Welt im 18., 19. Jahrhundert erst entstanden sind. Vorher gab es sie nicht, weil die Märkte auch vorher so waren, wie das dann später entstanden ist. Und wie wichtig eben auch der Schutz der Währung vor dieser Entbettung aus allen moralischen, politischen, auch ökonomischen Gesetzmäßigkeiten ist, das können wir gerade derzeit ja besonders gut beobachten, bei dem Umgang mit Schulden, mit den Schulden Griechenlands und anderer Länder in der Europäischen Union. Das ist also das, was beim Freihandel eben auch passiert. Gegenbewegungen, die sich dagegen zur Wehr setzen. Und das ist keine neue Erfindung, sondern ich habe Friedrich List zitiert aus dem frühen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ich habe Karl Polanyi zitiert, der das war erst 1944 am Ende des Zweiten Weltkriegs geschrieben hat, aber er hat über eine Zeit geschrieben, die genau auch das 18. und das frühe 19. Jahrhundert umfasst. Das ist also ganz wichtig, dass wir dies sehen. Und es wäre fatal, so kann man das vielleicht beschließen, wenn die in den vergangenen 150 Jahren erkämpften Erfolge der sozialstaatlichen Gegenbewegung gegen diese Satansmühle, diese eben zunichte gemacht würden. Aber Dies genau ist der Versuch, der mit TTIP, also der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft, mit dem Comprehensive Economic Trade Agreement, also dem umfassenden Handelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union oder auch der transpazifischen Handelspartnerschaft genau versucht wird, nämlich die freien Märkte, und sie sind weitgehend frei, weil ja alle Regularien schon weitgehend abgeschafft worden sind, diese freien Märkte noch mehr zu befreien, nämlich zu entbetten, entbettete Märkte herzustellen. Das ist das Ziel dieser Abkommen, mit dem wir uns hier beschäftigen. Zusammengefasst kann man sagen, nochmal ganz grob natürlich, Freihandel heißt mehr Wettbewerb verlangt höhere Wettbewerbsfähigkeit von Standorten, und zwar durch Senkung von Lohnstückkosten. Anders geht das eigentlich gar nicht. Und das bedeutet Senkung der Löhne und ihrer Nebenkosten und Produktivitätsanstieg der anderen Seite. Und die kriegt man nur hin durch Marktausweitung, durch Liberalisierung von Finanz- und anderen Dienstleistungen, auch durch Wissenstransfer und so weiter. Und das letztendliche Ziel ist dann eben höhere Gewinne. Und weil dem so ist, sind auch diejenigen, die sich für den Freihandel und für TTIP und andere Abkommen einsetzen, die Freunde von TTIP oder benutzen wir ein modernes Wort, die TTIP-Versteher, findet man dann auch vor allen Dingen bei den Repräsentanten der Unternehmenswelt heutzutage, und zwar beiderseits des Atlantik. Ja, dass es im Welthandel vorrangig um höhere Gewinne für Konzerne geht, ergibt sich ja auch schon bereits aus dem Klagerecht, dass sie bei Gewinnminderungen durch staatliche Regulierung beanspruchen und das ja auch in den Verträgen festgeschrieben werden soll oder bereits festgeschrieben ist und auch in Anspruch genommen wird, zum Beispiel durch Vattenfall gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, also gegenüber uns alle. Denn sie betrachten die Gewinnminderung durch Regulation als eine indirekte Enteignung und diese bedarf dann der Entschädigung aus den öffentlichen Haushalten. Das wäre genauso, wie wenn man also auch sagen würde, wir alle, jeder Einzelne von uns oder auch die Gruppen, wir haben ein Klagerecht im Rahmen des TTIP, wenn nämlich durch Nichtregulierung unsere Gesundheit geschädigt wird und wir dann eben entsprechend mit monetären Mitteln dann eben eine Kompensation erwarten wollen. Also eine etwas komplizierte Situation, die auf diese Weise eintreten würde und mit Sicherheit auch eintreten wird. Mit TTIP, wie auch mit den anderen Freihandelskosten, Abkommen aufgelistet, der Welthandel ist also permanent fast gestiegen, mit Ausnahme der Krise von 2008 und den folgenden Jahren. Wenn man diese Kurve noch weiter zurückdatieren würde, das kein Problem ausmacht, weil die Daten liegen alle vor und wer im Internet sich zu bewegen weiß, wird also mit Leichtigkeit entsprechende Tabellen finden und kann das auf seinem Computer runterladen. Diese Welthandelsexpansion hat auch schon vorher stattgefunden, eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also eine Erfolgsgeschichte, so kann man ohne Übertreibung sagen. Die Produktivitätssteigerung allerdings ist nur möglich durch Beschleunigung aller Prozesse in Produktion und Zirkulation, also beim Transport. Dies geschieht vor allen Dingen mit Hilfe von fossilen Energieträgern. So kommt es, das wird meistens gar nicht zur Kenntnis genommen, wenn über Freihandel geredet wird, dass für den Welthandel so viel Energie, fossile Energie verbraucht wird, zwei Schweden, also zwei Länder Schweden, verbrauchen würden. Also nicht nur zwei Personen Schweden, sondern zwei Länder, große Schweden. So viel fossile Energie wird für den freien Handel aufgewendet. Und da wir also uns am Rande der Zuträglichkeit für CO2 bewegen, da wir auch wissen, dass Peak Oil droht, das heißt der Höhepunkt der Ölförderung irgendwann erreicht ist, dann müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, lässt sich unter diesen Bedingungen das Freihandelsprinzip, so wie wir es heute befolgen wollen, wie wir es möglicherweise verabschieden in dem TTIP-Abkommen, kann man das auf die Dauer denn anwenden? Ist das nachhaltig? Ist das überhaupt möglich? Und man muss da tatsächlich einige Fragezeichen dran stellen. Zumal auch etwas anderes noch deutlich wird. Bei Adam Smith findet man sehr viele Ausführungen über Freihandel, aber auch sehr viele aktuelle, zu seiner Zeit aktuelle, also am Ende des 18. Jahrhunderts, aktuelle Ausführungen über Wirtschaftspolitik. Und in diesen Ausführungen ist Adam Smith überhaupt kein Freihändler, kein Ideologe des Freihandels, sondern er ist knallharter Protektionist. Er sagt nämlich, die Navigationsakte beispielsweise, mit der England seine Flotte und seinen Seehandel gegenüber Konkurrenten schützte, das war eine der weisesten politischen Entscheidungen, die britische Regierung ihrer Majestät getroffen hat. Also Protektionismus war die weiteste Entscheidung, nicht etwa der Freihandel. Und Herr Smith fügt auch noch hinzu, dass also der Handel nur möglich ist, wenn man auch militärisch vorgeht. Wenn man diesen Freihandel also militärisch öffnet, Märkte militärisch öffnet, weil es nicht in der Natur des Menschen oder in der Natur von ganzen Völkern oder in der Natur der handeltreibenden Subjekte ist, dass dieser Handel völlig frei und embedded ist. Das muss man militärisch unter Umständen erzwingen, dadurch, dass man in die geöffneten Märkte Forts, wie Adam Smith schreibt, also Militäranlagen etabliert, von denen aus der Freihandel eben gesichert wird. Es muss gesichert werden. Und das ist das, was alle Liberalen auch heutzutage immer noch gesagt haben, zur Freihandelsordnung, zur freien Marktwirtschaft gehört auch die militärische Repression. Dann braucht man nur mal Milton Friedman zu lesen, was er über Länder wie Chile, die ja freien Handel auf ihre Fahne geschrieben hatten, zu sagen hatte, nicht die militärische Repression.